Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Geschwister in Gnadenthal, wie schön, so ein kurzer und knackiger Predigtext. Gerade sagte doch Dorothea zu mir, oh, was soll einem denn dazu alles einfallen, zu so einem kurzen Text? Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe oder Bruderliebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, schon Engel beherbergt. Das ist der erste kleine Teil. Wie kann man denn in einer Kommunität darüber noch predigen? Das ist doch der Ort der geschwisterlichen Liebe und der Ort der Gastfreundschaft. Deswegen eine kleine Rätselfrage. Was hat denn der Name der größten Stadt des amerikanischen Bundesstaates Pennsylvania mit dem Predigtext vielleicht zu tun? Wissen Sie vielleicht, wie diese Stadt heißt? Ja, Philadelphia. Philadelphia. Und was heißt Philadelphia übersetzt? Bruderliebe. Geschwisterliche Liebe, sagen wir, Bruderliebe. Ganz genau. Aber im Ernst, Gastfreundschaft habe ich persönlich hier schon sehr oft erlebt. Geschwisterliche Liebe ohnehin. Sei es, dass ich bei den Brüdern oben während von den Tagen der Stille übernachten konnte oder drüben im Haus der Stille immer wieder. Denke ich da ab und zu auch an Bruder Viktor, der heute im Urlaub ist. Und wenn ich dann oben mit den Brüdern, ich zeige jetzt nach da, das ist natürlich irgendwie da, und mich fragte, ob ich denn noch einen Schluck Wein trinken möchte. Abends fragte mich Bruder Viktor. Ich habe natürlich dankend abgelegt, weil ich ja meistens noch einen Dienst vor mir hatte. Und Gastfreundschaft der Schwestern, wenn wir als Weggemeinschaft bei euch als Schwestern feiern können, aber einfach auch, wenn die Familien sich öffnen, wenn wir unser großes Treffen als Weggemeinschaft haben, dann öffnen die Familien ihre Wohnzimmer. Und das ist nicht selbstverständlich, weil das Wohnzimmer ist ja auch ein Stück Heiligtum für jeden, also ein Refugium. Jeder hat sein Wohnzimmer. Aber die Gastfreundschaft, die brüderliche Liebe spielt große Rolle. Und selbst bei dem neuen Logo, was jetzt entwickelt worden ist, mit dem Kreuz in der Mitte, ich hoffe, ich bin da am richtigen Stand, und da sollen doch so lauter Stäbe so abgehen. Und die sollen für Tische stehen, habe ich verstanden. Sollen für Tische stehen. Gut, also ich denke mir das jetzt so. Also die Gastfreundschaft. Mir wurde gesagt, das könnten auch die Tische sein. Und geschwisterliche Liebe, Gastfreundschaft hat ja wesentlich mit dem Tisch letztlich zu tun. In jeder Kirche steht ein Tisch. Und ich habe nochmal nachgeguckt, auch jede orthodoxe Kirche hat einen Tisch. Wir sagen natürlich Altar. Aber bei der orthodoxen Kirche ist der Altar durch die Ikonenwand versteckt. Das Christentum ist eine Tischreligion. Das Zentrale ist die Gemeinschaft und dass Jesus Christus uns einlädt an seinen Tisch. Das ist der Kern. Keine Kirche lädt eigentlich ein, sondern Jesus Christus lädt ein an seinen Tisch. Und die Speisung der 5000, die wir gerade gehört haben, geht ja auch in die Richtung, er speist, er sorgt, Jesus Christus, für uns. Bleibt in der geschwisterlichen Liebe und vergesst nicht, gastfrei zu sein. Es ist aber in den meisten Bibeln überschrieben mit abschließender Ermahnung. Ihr habt jetzt hier die Einheitsübersetzung, also ich habe bei mir überall gelesen, abschließende Ermahnung, weil es das Ende vom Hebräerbrief ist. Muss man denn dazu ermahnen zur geschwisterlichen Liebe oder zur Gastfreundschaft? Ich erzähle kurz etwas. Wir waren vor 2 Wochen zum 40-jährigen Jubiläum der Christusträger in Triefenstein in der Nähe von Würzburg. Das liegt von uns nicht weit weg. Da waren Kommunitäten vertreten aus ganz Deutschland. Ich habe dort Bruder Helmut getroffen aus Volkenroda. Ja, und wir haben irgendwie uns auch hier irgendwie mit vertreten. Und Christoph Zehntner, der sicher vielen ein Begriff ist, der das wunderschöne Lied geschrieben hat, angekommen in der Stille angekommen, hat auch ein Lied wieder gesungen, und zwar Friede wohnt in diesen Mauern. Das hat er ganz früh geschrieben. Ich habe es eigentlich nirgendwo mal wiedergefunden, ein ganz frühes Lied, Friede wohnt in deinen Mauern. Dann hat er mit einem Schmunzeln gesagt, na ja, nachdem ich hier 15 Jahre an dem Kloster wohne, da weiß ich, dass das mit dem Frieden, der in den Klostermauern wohnt, auch nicht immer so ist. Da ist eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und deswegen wohl mussten die frühen Christen schon ermahnt werden zu geschwisterlicher Liebe, ermahnt werden zur Gastfreundschaft. Und Fritz Schroth, das ist der Begründer und frühere Leiter der christlichen Gästehäuser in der Rhön, das liegt von hier ziemlich weit weg, aber wieder bei uns in der Nähe, der wird nicht müde, immer wieder Romano Guardini zitieren mit diesem wunderbaren Satz. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gibt auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Geben einander Rast auf dem Weg zum ewigen Zuhause. Eine tiefe Deutung der Gastfreundschaft. Aber sie fällt auch irgendwie nicht vom Himmel. Dabei werden wir erinnert in unserem Hebräerbrieftext, nämlich, dass wir ohne unser Wissen, wo wir Gastfreundschaft üben, schon Engel beherbergt haben. Und wofür steht da natürlich am allerdeutlichsten die wunderbare Ikone, nachgeschrieben von Bruder Elia, die die Begegnung Abrahams mit den drei Männern darstellt. Und Abraham baut den Tisch auf. Er begegnet ihnen gewissermaßen am Tisch. Das Urbild der Gastfreundschaft Gottes, Urbild der Trinität, des einladenden Gottes. Und wir finden auch Christus da drin, in diesem Gemeinschaft. Und zugleich eine geheimnisvolle Begegnung, die verkündigt, dass Sarah noch einmal ein Kind bekommt. Angesichts der hohen Temperaturen der letzten Wochen hat mir eine Kleinigkeit in dem Text, dem diese Ikone zugrunde liegt, zu denken gegeben. Der Herr erschien Abraham, als er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Also das geschah nicht gerade zu einer Zeit mit idealen Voraussetzungen für Engelbegegnungen. Aber Engelbegegnungen können eben ganz besonders sein. Haben Sie schon mal Engel beherbergt? Unterkunft für Engel gesucht. So habe ich die Predigt überschrieben. Ich habe mit einem befreundeten Rettungssanitäter gesprochen, der an den heißen Tagen ununterbrochen als Engel unterwegs war, Menschen begleitet hat. Wie heißen diese netten Menschen, die helfen, wenn man eine Panne hat? Die gelben Engel. Wenn der Wirt in der Weihnachtsgeschichte geahnt hätte, wer ihn da um Herberge bittet, Jesus und Maria, hätte er ihnen sicherlich nicht einen Stall gegeben. Aber man erkennt eben Engel nicht immer so schnell. Aber ich finde, in diesem Gedanken, dass uns in Menschen, die zu Gast kommen, die zu uns kommen, Engel begegnen, ja, wenn wir an Jesus Christus denken, wie er sagt, was er einem der Geringsten, derer die Hilfe brauchen, getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir also ihm selber begegnen, da wo Menschen um Unterkunft, um unsere Gegenwart, um unser Zimmer, um Unterkunft bitten, dann sind sie ja plötzlich ganz besonders. Im ERF habe ich jetzt kürzlich eine Reportage gehört über ein Werk, das nennt sich Hoffnungswerk im Ahrtal. Die Katastrophe jährt sich jetzt genau 5 Jahre. Diese Menschen helfen seit 5 Jahren und sagen, dass das Trauma, das, was die Menschen da erlebt haben, ist lange noch nicht vorbei. Haben Cafés und jetzt, sie begegnen den Menschen auf Augenhöhe, als seien sie Engel, die dort Hilfe brauchen. Wo ich einem Menschen, der meine Hilfe braucht, meinen Bruder, meine Schwester auch, als Engel sehe, da begegne ich ihm doch mit unfassbarem Respekt. Da verschwindet plötzlich dieses Oben und Unten. Ich bin der, der hilft und du brauchst meine Hilfe. Und das ist für mich so eine Besonderheit an diesem Wort. Viele haben, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Und wahrscheinlich schon öfter, als wir gedacht haben. Aber jetzt kommt in dem Text ein unausgesprochenes Aber. Vergesst, und jetzt kommt richtig die Ermahnung, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Und ich habe mal nachgeschaut, hier steht ein anderes Wort, nicht Philadelphia, ein wunderschönes Wort. Hier steht so ein komisches Wort, Philoxenia. Philoxenia, das hört sich schon so ein bisschen krass an, so fremd. Und wisst ihr, was die Philoxenia meint? Das ist die Liebe zum Fremden. Das eine ist mehr die Philadelphia, die geschwisterliche Liebe so unter uns, wenn man sich begegnet. Die Philoxenia ist eigentlich und das die Begegnung mit dem, der eigentlich ganz anders ist. Und das schreibt der Hebräerbrief, wo die Christen in der Zeit stark unter Druck standen. Von verschiedenen Seiten, auch Verfolgung schon erlitten. Und da wird ihnen ins Stammbuch geschrieben, sie sollen den Fremden, also denen, die ihnen Feind sind, offen begegnen und sogar liebevoll zu ihnen sein. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, sie aufzunehmen. Geschwisterliche Liebe nach innen, aber die Gastfreundschaft meint eigentlich nach außen den Fremden. Von Karl Barth wird folgende, dem großen Theologen, ich sage großer Theologe, ist ja auch schon letztes Jahrhundert und so weiter, viele kennen ihn schon gar nicht mehr, außer der Hans wahrscheinlich. Und er hat einen Vortrag gehalten und da kommt eine Dame zu ihm, eine vornehme Dame, und fragt den Herr Barth, vielen Dank für Ihren Vortrag. Die haben wunderbar gesprochen. Und sie auch über die Ewigkeit. Es stimmt doch, dass wir in der Ewigkeit alle unsere Lieben wiedersehen. Ja, ja, sagt Karl Barth, aber nicht nur die. Also, das mit der Fremdheit, Gastfreundschaft, und das wird dann sogar noch krasser in dem Text, die Philoxenia. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene. Denkt an die Misshandelten. Weil auch ihr im Leibe lebt, die Basisübersetzung sagt, weil auch ihr in einem verletzlichen Körper lebt. Denkt an die Gefangenen, an die Misshandelten. Als wärt ihr das selber, spürt ihr Leib, ihr Leiden am eigenen Leib. Wie besser lässt sich denn Solidarität ausdrücken, als mit solchen Worten? Und schon im Alten Testament finden wir genau diesen Gedanken wieder. Darum sollt ihr dem Fremden lieben im Alten Testament. Denn ihr seid selbst Fremde gewesen. Vergesst es nicht. Ihr wart selber auf der Flucht. Gott erinnert sie da an ihre eigene Geschichte. Ihr wisst, wie es heißt, fremd zu sein. Ihr wisst, wie sehr es schwer ist für einen Menschen, sich irgendwo Mutterseelen allein zu fühlen. Kennen Sie das Wort? Mutterseelen allein. So geht es einem Fremdling. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr habt mich besucht. Das sagt Jesus in Matthäus 25. Vergesst nicht die Gefangenen. Ich bin gefangen gewesen, ihr habt mich besucht. Als hätte der Schreiber des Hebräerbriefes dieses Wort Jesu sozusagen wieder neu in die Gemeinde getragen. Wenn ihr euch derer annimmt, und das können Menschen sein, die aufgrund der Verfolgung als Christen im Gefängnis seien in der damaligen Zeit. Das können auch andere sein, in denen Unrecht geschehen ist. Und wir wissen, wie viel Unrecht heute geschieht an Christen, aber auch an anderen Menschen, die für die Gerechtigkeit einsetzen. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Das findet sich beim Matthäus in den Worten Jesu. Engel beherbergt heißt, Jesus Christus selber beherbergt. Unterkunft für Engel gesucht. Und die Begründung dafür ist eben zutiefst geistlich. Denkt daran, was ich für euch Gutes getan habe, schon in Israel. Und ich, Jesus Christus, bin mitten unter euch. Ich habe die tiefsten Erlebnisse gehabt in meiner Gemeindezeit mit Geflüchteten aus dem Iran und aus Äthiopien. Mit ihnen verbindet mich immer noch eine tiefe Freundschaft. Und es hat mich traurig gemacht, dass in der Gemeinde diese Menschen kaum angesprochen wurden, wenn Gottesdienst war. Alle trafen sich und umarmten sich, die sich gegenseitig kannten. Aber der Said und der Tekalin, die standen am Rande. Und da mache ich mir einfach Gedanken, wie kommt das? Das Fremde macht uns Angst. Wir wissen, ich muss das gar nicht ausführen, wie wer das auch politische Auswirkungen hat. Dabei liegt das in der DNA des Christentums, Herberge zu geben, Menschen und auf dem Weg zu beherbergen. Und die Frage ist letztlich nicht, und das bewegt mich bei dem Gedanken an die ganze Hospizbewegung. Die ersten Hospize haben Klöster gegeben. Das heißt, das waren Klöster, die Wandernden, Alten und Kranken Raum gegeben haben. Das waren Klöster. Aber dass das in der DNA des Christentums liegt, das ist auch zum Teil in der Hospizbewegung überhaupt nicht mehr bewusst. Wie kann das sein, dass wir als Christen diese zentralen Gedanken unseres Glaubens weitergeben können, ohne ja auf eine Weise missionarisch zu sein, so ungefähr, wie kommen wir an die Menschen ran? Falsche Frage. Wie lassen wir Menschen an uns heran? Wie sind wir gastfrei? Wie geben wir Engeln Unterkunft? Und es können ganz, ganz Fremde sein. Ist das nicht der tiefste Sinn der Gastfreundschaft, dass wir uns gegenseitig Rast geben? Dass wir uns gegenseitig Rast auf dem Weg zur ewigen Heimat geben? Raum für die Seele und das Vertrauen, wir sind Weggenossen. Auf dem Weg zur ewigen Heimat. Darum lassen wir uns doch von Engeln überraschen, die bei uns Unterkunft suchen. Und seien sie uns noch so fremd. Komm, bau ein Haus, das uns beschützt, einen Baum, der Schatten wirft. Ich habe der Andrea da ein schweres Ei ins Nest gelegt mit diesem Lied, das wir jetzt versuchen zu singen. Komm, bau ein Haus, lad viele, dann heißt es in der ersten Strophe, lad viele Tiere ein. Das hört sich für uns jetzt ein bisschen eigenartig an. Ein Lied aus den 70er Jahren, lad viele Alte ein. Lass sie erzählen. Und wir können die Menschen dort eintragen in das Lied, die uns am Herzen liegen oder die Engel für uns werden können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.